zu meiner Person. Also ich bin eigentlich, kann man nicht so sagen, weil ich eben schon sehr viele Dinge nebeneinander mache, aber ich bin unter anderem auch und zu einem großen Teil meiner Zeit Psychoanalytiker in einer ganz normalen Privatpraxis. Ich habe mich habilitiert für Psychoanalyse und für klinische Psychologie, lehre das auch an der Uni Zürich. Seit einigen Jahren bin ich aber auch noch als Vertretungsprofessor, und das gibt dem Ganzen jetzt sozusagen noch ein seriöses Gewicht, lehre ich an der Universität Bremen Entwicklungs- und pädagogische Psychologie. Da als Vertretungsprofessor kommt man meistens wie die Jungfrau ans Kind zu seinem Fach. Das hat zwar früher auch mal ein Psychoanalytiker inne gehabt, diesen Lehrstuhl. Danach war es aber eher eine sehr, sagen wir, akademische, verhaltenswissenschaftlich orientierte Zeit auf dieser Professur, und jetzt sitze ich da und muss also schauen, was ich mit Entwicklung und Pädagogik mache. Also nicht gerade meine Stammgebiete, obwohl Psychoanalyse natürlich auch damit was zu tun hat. Was ich von Anfang an gemerkt habe, als ich mich da reingearbeitet habe, war, dass die Entwicklungs- und auch die pädagogische Psychologie zweierlei an sich haben, nämlich dass sie zum einen sehr normativ sind, also man soll den Studenten, was heißt man soll, man muss das nicht, ich mache es eben anders, aber es wird für gewöhnlich den Studenten beigebracht, was denn so eine normale Entwicklung sei. Also man erfährt nicht nur, wie wann ein Kind laufen lernt, wann es sprechen lernt, wie es überhaupt sich Sprache aneignet, wie kognitive Entwicklung vonstatten geht. Das ist natürlich alles völlig okay und in Ordnung. Aber es gibt dann auch schnell einmal sehr, wie ich eben finde, normative Entwicklungsvorstellungen, zum Beispiel was die Entwicklung von Identität angeht oder wie denn Familie funktioniert. Und ich habe das jetzt für mich, diese beiden Fächer, die ich da vertrete, so interpretiert, dass Entwicklung einen doppelten Aspekt hat. Nämlich den einen Aspekt, den klassischen, also wie entwickelt sich ein Kind, laufen lernen, denken, alles mögliche, kindliche Sexualität. Aber da man das ja eigentlich eben auch immer in Bezug auf gesellschaftliche Bedingungen untersucht, finde ich, gehört es explizit dazu, und das ist für gewöhnlich das Manko der Entwicklungs- und pädagogischen Psychologie, die gesellschaftlichen Entwicklungen mitzureflektieren und die gesellschaftlichen Bedingungen mitzureflektieren, die eben unsere Vorstellungen von Erziehung, unsere Vorstellungen von richtiger Entwicklung, unsere Vorstellungen von Fehlentwicklung, also auch solche sogenannten Entwicklungsstörungen wie ADHS oder ADS und Autismus gehören also auch dazu, wie sich das im Laufe der Zeit verändert. Also mein Blick auf das Ganze ist eben auch, und das werden Sie vielleicht auch gleich dann bei meinen Ausführungen merken, ist eben auch ein historisch-sozialer. Also ich glaube, das ist das zweite Manko, oder hatte ich schon zwei, dann wäre es das dritte Manko der Entwicklungs- und pädagogischen Psychologie, dass sie so unglaublich ahistorisch ist. Also sie will das zwar untersuchen, wie geht Entwicklung in Verbindung mit Umweltfaktoren vonstatten, aber gleichzeitig wird die historische Entwicklung dieser Umweltfaktoren eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt. Das heißt nun Folgendes. Also Sie werden nun von mir nicht erwarten können, doch können Sie, aber es bringt Ihnen nichts, wenn Sie erwarten, dass ich ihnen zum Beispiel sage, wie viel Fernsehen pro Tag oder wie viele Computerspiele gesund sind, pädagogische Frühförderung auszusehen hat, damit sie dann auch funktionstüchtige Mitglieder der Gesellschaft hervorbringt, sondern es ist ein Blick aus einer höheren, und damit meine ich jetzt nicht irgendeine besonders höherwertige Perspektive, sondern es ist eben der historische Blick auf das Ganze. Also ich interessiere mich vor allen Dingen dafür, wie haben sich solche Konzepte verändert. Und wenn man eben diesen historischen Blick hat, dann muss man eigentlich immer grinsen, wenn man die jeweils aktuellen Erziehungsratgeber, das geht ja noch, aber auch diese jeweils aktuellen Erziehungspanik-Stiftungsbücher sich anschaut, die ja so in einem gewissen Rhythmus immer irgendwelche Horrorszenarien an die Wand malen. Das ist altbekannt, dass es das irgendwie schon 4000 vor Christus gegeben hat. Also da wird schon über die Unbotmäßigkeit der Jugend lamentiert. Aber ich will gar nicht diesen großen Blick einnehmen, sondern ich will einfach auch versuchen zu zeigen, in welchen Widersprüchen auch dieses Konzept Erziehung ständig steckt. Und dieses, ja sagen wir etwas, na, Cool Down ist noch nicht so reißerisch. Der Untertitel des Buches heißt Wieder den Erziehungswahn. Der ist schon reißerischer. Also der ist auch eigentlich von uns, also das haben wir zu zweit gemacht. Zusammen mit Andrea Schaffroth habe ich das gemacht. Das war nicht unser favorisierter Untertitel. Wir hatten vorgeschlagen, Vorschläge zu einer pädagogischen Abrüstung. Also das trifft es eher. Und diese Abrüstung bezieht sich eben auf diese Art von Horror-Ratgeber-Literatur. Das ist so mein allgemeiner Werdegang oder Hintergrund, wie immer Sie das nennen wollen. Jetzt vielleicht noch etwas konkreter zu diesem Buch. Das betrifft auch wieder eine der Schienen, auf denen ich noch fahre. Ich betreibe im Tagesanzeiger, ich weiß nicht, liest man das hier? Nein, okay. Das ist also die zweitgrößte, glaube ich, neben dem Blick. Der Blick ist sowas wie die Kronenzeitung. Also das Tagesanzeiger ist so ein seriöses, auch nicht mehr ganz so seriöses, aber es geht ja alles, früher war alles besser, das wissen wir ja, linksliberales Blatt, in dem betreibe ich seit 2003 oder 2004 jedenfalls eine wöchentliche Kolumne, die heißt im Untertitel Psychoanalyse und Philosophie des Alltags und hat den schlichten Obertitel Leserfragen Peter Schneider antwortet. Das heißt, also Sie können da eine Frage hinschicken und wenn mir das was dazu einfällt, antworte ich da was drauf. Und das hat in den ersten Jahren hat es eben Andrea Schaffroth diese Kolumne redaktionell betreut und darüber sind wir so in eine Zusammenarbeit geraten. Wir haben auch dann noch andere Texte und Interviews eben in der Zeitung gemacht zu Erziehungsfragen. Und das fing an, also dass wir uns überhaupt für dieses Thema der pädagogischen Abrüstung interessiert haben, das fing an mit einem Buch von, jetzt weiß ich den Vornamen wieder nicht mehr, Herrn Burp, der ein Buch geschrieben hatte mit dem Titel Lob der Disziplin. Und dieses Buch, das hat etwa so den Tonfall vorgegeben für eine ganz lange Reihe von Literatur zur Erziehung, die sich zum einen eben durch so schwarzseherische Zukunftsaussichten für die, so wie sie heute erzogen werden, Kinder zeichnete und zum anderen durch ein 68er-Bashing. Also es war eine Zeit lang mal ausgemacht, dass die Erziehungsmissstände, die tatsächlich oder vermeintlich in dieser Zeit ebenso 2005, also so die, was man so als die Nullerjahre bezeichnet, die da ausgemacht wurden, da hat man gesagt, das sind die Spätfolgen der antiautoritären Erziehung. Nun ist es historisch sehr bestreitbar, also ob das jetzt wirklich sozusagen die antiautoritären Erzieher eben der 60er Jahre waren, die dann nun unsere Kinder der Nullerjahre verdorben haben. Also da kann man großes historisches Fragezeichen dran setzen. Aber das war so der allgemeine Tenor. Der andere allgemeine Tenor war der, dass man Kindern Grenzen setzen muss. Das ist zum einen ist das ein Gemeinplatz, also natürlich muss man ein Kind vom heißen Herd wegziehen, das ist völlig klar. Andererseits hat mich das immer frappiert, wie diese These vom Grenzensetzen diese Zustimmung finden konnte, wo es doch eigentlich, und das weiß jeder, der mit Kindern zu tun hat, wo es doch eigentlich konkret immer eher darum geht, mit Kindern und für Kinder Grenzen zu überwinden. Also Zweijährige, für den ist eine höhere Schwelle ein Problem, für den sind Treppen ein Problem, für den ist, weiß ich auch nicht, das Bedienen von irgendetwas ein Problem. Also Erziehung im Sinne von Zusammenleben mit Kindern und den Kindern irgendwie zeigen, wie es geht, zeichnet sich de facto, und das meine ich ganz jenseits von irgendeiner Ideologie, vor allen Dingen dadurch aus, dass man Kindern dabei hilft, Grenzen, die zum Beispiel durch ihre Körpergröße, manche reichen ja immer nur so bis da, oder auch durch ihre kognitive Ausstattung gesetzt sind, die irgendwie zusammen mit den Kindern zu überwinden. Also das war etwa so der Hintergrund dieses Plans, so ein Buch zu machen, was eben nicht ein Erziehungsratgeber sein sollte, sondern eher ein Buch, was diese ganze erzieherische Aufregung, die da plötzlich in den Nullerjahren wieder einmal aufgetaucht war, um die kritisch zu beleuchten und den Leuten, sagen wir, die Beruhigung mitzugeben. Das Wort fällt, glaube ich, relativ oft, dass es mit Durchwursteln eigentlich gar nicht so schlecht geht und dass man nicht die Erziehung so im Kantschen Sinne unter eine einzige Maxime stellen muss. In der Kants kategorischen Imperativ Handeln steht so, dass die Maxime deines Handelns zu einem allgemeinen Naturgesetz werden könnte. Das ist schon im Rahmen einer Ethik auch etwas zweifelhaft, aber wenn Sie das sozusagen auf jedes Snickers, was Sie Ihrem Kind geben, anwenden wollen, dann werden Sie wahnsinnig. Aber diese Bücher waren eben gerade von diesem Ethos erfüllt, sozusagen Konsequenz war auch so etwas ganz hoch angesehenes. Und auch da weiß man ja in der Erziehung, dass Konsequenz allein schon deshalb sehr schwierig ist, weil die Situationen ja immer sehr unterschiedlich sind und man gar nicht weiß, was denn da jetzt eigentlich so konsequent durchzuhalten ist. Also, dass man nicht direkt vor dem Mittagessen ein Snickers isst, das geht noch. Aber was ist, wenn 2 Stunden vorher ist oder 1,5 Stunden nachher? Und also Sie kommen, wenn Sie versuchen, also solche allgemeinen Maximen aufzustellen, wird Erziehung, was sie ohnehin ja oft genug schon ist, zu einer nicht nur Tage- und nachtfüllenden Tätigkeit, sondern es wird auch zu einer Tätigkeit, eben bei der Sie entweder, ich weiß da auch nicht, so eine Mischung aus Verhaltenstherapeut und Gefängnisaufseher werden. Der erste Widerspruch, den wir hatten, war, dass man oder dass wir jedenfalls diesen behaupteten Rückschritt in der Erziehung beziehungsweise diesen behaupteten Niedergang des Erziehungsgedankens auch aus eigener Erfahrung, und die war etwas aufgeteilt. Mein Sohn wird jetzt 26. Ihre Kinder waren damals, ich weiß nicht mehr so genau, 3 und 12 vielleicht. Also wir haben doch über eine gewisse Zeit eben auch historisch sozusagen Erziehungserfahrung gesammelt. Also unsere Erfahrung war die, dass man durchaus nicht sagen kann, dass sich die Erziehung zum Schlechteren gewandelt hat. Gerade die 60er, 70er, aber vor allen Dingen dann die 80er und die darauf folgende Zeit haben sich eigentlich eher durch einen, sagen wir, humaneren Umgang mit Kindern ausgezeichnet. Also so, wie man zu meiner Zeit in der Schule Anfang der 60er Jahre mit Kindern umgegangen ist, so ist man in den 90er Jahren nicht mehr mit den Kindern umgegangen. Also das hat sich zum Besseren gewendet. Was wir allerdings festgestellt haben, ist, dass sich tatsächlich auch dieses, zum Beispiel bei den Ernährungsfragen, diese Panikattitüde, und das konnte Andrea Schaffroth eher von ihren jüngeren Kindern zeigen, also dass sich zum Beispiel in Ernährungsfragen eine unglaubliche Rigidität auch eingeschlichen hat. Also die Ernährungspyramide war mir noch ein Fremdwort. Ich habe das mal irgendwie so, ich habe gewusst, was das ist. Aber dass die Kinder im Kindergarten das lernen und sich auch danach dann verhalten müssen und dass man tatsächlich, also ich habe auch immer gedacht, das sei so Urban Legend, das erzählt man sich halt so, dass es das gibt. Jeder hat ja seine schlimmen Geschichten, die dann gerne weitererzählt werden, aber die man niemals so in der Realität vorfindet. Aber das findet man, glaube ich, in der Realität wirklich vor, dass kein Geburtstagskuchen mehr gibt. Eben wegen des Zuckers. Ich weiß nicht, deckt sich das mit Ihren Erfahrungen oder ist das wieder nur eine singuläre Zürcher Anekdote? Also wenn es sich nicht deckt, umso besser. Also ich will da jetzt auch nicht wieder das neue Schreckgespenst eines Ernährungsterrors an die Wand malen. Aber jedenfalls, was ich da, und das gehört natürlich auch zu den historischen Veränderungen, die man einerseits kritisieren kann, aber auch feststellen muss, dass ich sagen, das, was in der Sexualität liberalisiert worden ist, plötzlich an Ernährungsfragen wieder rigider wird. Also kindliche Onanie ist kein Problem mehr. Wenn Sie noch ans frühe 20. Jahrhundert denken mit seinen Masturbationsverhinderungsmaschinen von Herrn Schreber, das ist der Vater von dem, der dann noch den Schrebergarten erfunden hat, das ist natürlich sozusagen unvorstellbar geworden. Also, dass es kindliche Sexualität gibt und dass die sich eben auch äußert, gehört zu den Allgemeinplätzen des heutigen Wissens. Dass eben das Onanie nicht schädlich ist, gehört auch dazu. Also jede Kindergärtnerin würde gefeuert, wenn sie ihren Kindern sagen würde, Onanie ist schädlich, das darf nicht vorkommen, aber bei der Torte zum Beispiel oder beim Marshmallow im Znüni-Päckli herrschen da wieder andere Sitten. Aber das ist jetzt nur anekdotisch, an dem man aber zeigen kann, wie sich eben auch Moralvorstellungen doch sehr schnell wandeln und sich manchmal dann an Dingen festmachen, die vorderhand mit Moral gar nichts zu tun haben scheinen oder so. Ich wollte noch, das sehe ich noch im Manuskript, das ist so eine auch noch etwas Anekdotisches, vielleicht was zeigen kann, dass eben solche Entwicklungen, wie man jetzt Kinder betrachtet, dass die niemals einfach sozusagen linear oder einem linearen Fortschritt entsprechen. Man kann nicht sagen, es ist jetzt einfach linear besser geworden, wie man Kinder betrachtet. Was sicher besser geworden ist, ist zum Beispiel die Verbannung der Gewalt aus der offiziellen Erziehung. Also die schwarze Pädagogik hat weitgehend einen schweren Stand. Aber das ist so eine, sagen wir mal, eine Beobachtung, die ich jetzt nicht wirklich erhärten kann, wie da jetzt der Zusammenhang ist. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass schon im Zusammenhang mit der Liberalisierung der Erziehung und der antiautoritären Erziehung plötzlich Horrorfilme auftauchen, in denen Kinder die Protagonisten sind. Denken Sie an Carrie, denken Sie an den Exorzisten, denken Sie an Damien. Es gibt noch irgendeine Figur. Dann gibt es noch ein Remake eines Filmes, der, glaube ich, 1960 zum ersten Mal gedreht wurde, dass das Dorf der Verdammten, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das sind alles diese Einheitskinder, die von Außerirdischen gezeugt sind, die da in einem Dorf so mit kalten blauen Augen ihr Unwesen treiben. Also ich glaube, das ist etwas Neues. Ich bin kein Filmwissenschaftler, obwohl mich diese Themen doch immer sehr, sehr interessieren, wie gesellschaftlich so etwas in populären Medien aufgenommen wird. Es tauchen da eben gerade in den 70er Jahren plötzlich eben Kinder als bedrohliche Horrorgestalten auf.